Auf das Alte Testament folgt richtig das Neue Testament.
Das ist richtig, so sagen wir, so haben wir bisher gesagt, aber neuerdings gibt es viele Leute und Christen und Wissenschaftler, die sagen nicht mehr das Alte, sondern das Erste Testament. Und zwar deshalb, weil wir Respekt vor den Juden zeigen wollen. Alt, das klingt altmodisch, das klingt überholt, in die Mottenkiste. Und das ist ja nicht so, das ist ja aktuell. Deshalb sagen wir lieber das Erste Testament.
Aber das Erste Testament, das lassen wir für heute in dieser Kiste. Ja. Guten Tag, mein Name ist Christina Blumenrath. Ich stelle Ihnen heute die wohl größte Persönlichkeit der Welt vor. Er hat nie ein Wort geschrieben. Wir alle führen sein Wort in unserem Mund. Jeder kennt ihn. Das Judentum kennt ihn. Der Islam verehrt ihn. Ich spreche von Joshua, übersetzt Jesus von Nazareth. Das kommt aus dem Griechischen. Im Studio begrüße ich Professor Krauter. Sie sind Fachmann für Religionspädagogik, tauchen mit uns in Ihr Spezialgebiet, die Heilige Schrift, ein. Könnte man die Botschaft Jesu von Nazareth mit einem Wort benennen, Professor Krauter?
Das kann man. Nicht alle Religionsstifter oder auch großen Persönlichkeiten unserer Welt haben es uns so leicht gemacht wie Jesus oder, wie Sie zu Recht sagen, Jeschua von Nazareth, wie er eigentlich aramäisch heißt. Er hat es uns leicht gemacht. Seine Botschaft kann man in zwei Wörtern zusammenfassen. Reich Gottes. Reich Gottes. Es gibt eine kleine Variante. Im Matthäusevangelium heißt das Reich Gottes Reich der Himmel. Da kommt übrigens das Katechismuswort Himmelreich her. Reich der Himmel. Wir nehmen an, dass Jesus tatsächlich Reich der Himmel gesagt hat und nicht Reich Gottes. Warum? Weil der fromme Jude, und Jesus war ja zeitlebens ein frommer Jude, nicht nur den Namen Gottes vermeidet, sondern schon das Aussprechen des Wortes Gott. Der fromme Jude umschreibt Gott, indem er zum Beispiel statt Gott Himmel sagt oder das Passiv, es wird dir vergolten werden, oder der Name oder der Ewige, hochgelobt sei er. Jesus hat also wahrscheinlich gesagt, Reich der Himmel. Markus Evangelium ist das älteste und erste, und er hat ganz an den Anfang eine Formulierung gesetzt, die das ganz prima zum Ausdruck bringt. Er hat es Jesus in den Mund gelegt, es trifft aber wie eine Überschrift über das Ganze die Botschaft Jesu hervorragend, wenn es heißt, Markus 1, 14, folgender Vers: Als Johannes, gemeint ist der Täufer, ins Gefängnis geworfen war, trat Jesus auf in Galiläa, ging von Ort zu Ort und rief überall: Genaht hat sich das Reich Gottes oder Reich der Himmel, kehret um und glaubt an das Evangelium. Reich Gottes ist in der Tat die Mitte der Botschaft Jesu. Damit ist etwas Wichtiges gesagt, wenn wir über Jesus sprechen für uns Christen. Der geschichtliche Jesus, von dem sprechen wir jetzt, heute, hat nicht über sich geredet, sondern über Gott und sein Reich. Über ihn spricht die nachösterliche Gemeinde, da tritt er in den Mittelpunkt, in seiner eigenen Verkündigung, nicht er selber, sondern eben Gott und sein Reich.
Was meint denn Jesus eigentlich, wenn er vom Reich Gottes spricht?
Ja, nun war Jesus nicht ein Theologe in unserem Sinne, kein Dogmatiker, der, also sagen wir, Lehrsätze aufgestellt hätte über das Reich Gottes, sondern er war ein orientalischer, fantastischer Erzähler.
Was meint das? Erzählen Sie.
Ja, er hat seine Botschaft vom Reich Gottes in vielfältige Geschichten und Gleichnisse gekleidet. Und da gibt es immer wieder, wie ein roter Faden, zieht sich das durch seine Verkündigung, immer wieder dasselbe Bild, nämlich das Bild vom Mahl. Das Mahl, festliches Mahl, das Menschen untereinander feiern, ist das sprechendste Bild für das, was Jesus Reich Gottes nennt. Vielleicht darf ich zum Beleg ein paar wenige Beispiele bringen. Lukas 14 heißt es, ein Mann hielt ein großes Gastmahl und lud viele dazu ein. Ohne Bild heißt das, Gott lädt ein in sein Reich. Oder Matthäus 22, ein König hält seinem Sohne Hochzeit und lädt viele ein. Oder Sie werden von Norden und Süden, von Osten und Westen kommen mit Abraham, Isaak und Jakob im Reiche Gottes zu Tische liegen. Oder denken Sie an das Abendmahl, wo Jesus selber Bezug nimmt auf das kommende Reich Gottes. Nicht mehr werde ich vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Aber Jesus hat nicht nur, wenn ich das noch einfügen darf, formal gesprochen, er hat es auch getan. Er hat Mähler gehalten mit den Jüngern. Übrigens mit Jüngern und Jüngerinnen, wie wir heute wissen. Es war ein Kreis, da hat er ein Tabu gebrochen, nämlich dass Frauen, was kein Rabbi sonst getan hat, bei ihm in die Schule gehen dürfen. Gut. Er hat Mahl gehalten mit Sündern und Zöllnern. Mahl gehalten mit vielen. Normalerweise nennen wir das Brotvermehrung. Es geht immer um das Mahl als Vorausbild und Zeichen des Reiches Gottes.
Was macht denn dann eigentlich das Mahl als Zeichen, als Hinweis, als Symbol so geeignet, um das Reich Gottes zu verdeutlichen?
Ja.
Warum das Mahl?
Ja. Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir ein wenig wissen, wie ein jüdisches Festmahl stattgefunden hat. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein wenig erzählen. Wir wissen recht gut darüber Bescheid. Also ich meine jetzt nicht das normale Essen und Trinken, um sich den Magen zu füllen. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern ein festliches Mahl. Da sind Leute geladen. Abends hat das natürlich stattgefunden. Die Gäste werden abgeholt.
Nicht, weil man annimmt, dass sie den Termin vergessen hätten,
sondern das ist eine besondere Ehrung, dass man sie geleitet. Dann kommen sie in den Vorraum des Hauses. Das sind Wasserkrüge, die kennen wir von der Hochzeit zu Kana.
Ja.
Da können sie die Füße waschen und die Hände und das Gesicht. Das Land ist staubig und man will ja den Staub und den Schweiß abwischen. Dann werden sie in den Festsaal geleitet und dann liegen sie zu Tisch. Liegen, nicht sitzen. Das waren so niedrige...
So Ottomanen oder was? Wie stelle ich mir das vor?
Das Wort kenne ich gar nicht. Was ist das? Also
das
ein
ist
niedriger...
eine Art Liege, wo sie so sich aufstützen.
Richtig, ja.
Und dann vor
ja,
einem Tisch.
Ganz genau.
Gab es schon im Römischen Reich.
Genau, das ist ganz genau dasselbe. Römer, Griechen, Juden, die ganze orientalische und alte Welt hat so gespeist. Also ein niedriges Tischchen, diese liegen im Winkel von 45 Grad zum Tisch. Sie legen sich mit der einen Hand drauf, stützen sich auf mit der anderen, essen und trinken sie. Das geschieht.
Und jetzt beginnt das Mahl.
Der Hausvater, das konnte auch mal Jesus sein, wenn er selber eingeladen hat, er war aber auch Gast, der Hausvater nimmt ein Brot zur Hand und zerbricht es in so viele Teile, wie Gäste da sind. Und gibt jedem ein Stück Brot in die Hand. Alle essen sie vom gleichen Brot.
Das muss man nicht erklären. Das spricht aus sich selber. Das heißt, wenn wir ein festliches Mahl feiern, sind wir Brüder und Schwestern. Sind wir einander gut, sind wir Freunde.
Und beim ersten Becher geht nicht einer herum mit einer Karaffe und schenkt ein oder mit einer Weinflasche, die gab es damals sowieso nicht, sondern der Hausvater füllt seinen Becher, trinkt daraus, lässt ihn kreisen und jeder trinkt aus dem gleichen Becher. Es ist genau dieselbe Aussage, wir sind bei einem festlichen Mahl Brüder, Schwestern und Freunde.
Wir müssen uns ein solches Festmahl lebendig vorstellen. Das konnte die halbe Nacht, manchmal die ganze Nacht gehen. Da wurde gelacht und gesungen und gescherzt und getanzt. Übrigens, die Männer tanzen im Orient nicht wie bei uns die Frauen lieber, sondern die Männer, so in Formation, und die Frauen klatschen eher den Takt dazu. Es werden Tischreden gehalten, mal launige, mal ernsthafte. Wenn ein Rabbi da war, hat er natürlich dann Theologie betrieben mit den Leuten.
Mit einem Wort gesagt, die Menschen sind eine liebende Gemeinschaft. Und jetzt kommt der Grund, warum Jesus das Mahl zum Zeichen des Reiches Gottes gemacht hat. Er sagt, so wird es sein im kommenden Reich Gottes. Ihr werdet sein, Brüder und Schwestern. Alle Feindschaft, Hass, Neid, Zwietracht, all das ist weg. Ihr seid eine liebende und verschworene Gemeinschaft. Das ist aber erst der erste Punkt. Es fehlt noch was.
Das habe ich ausgelassen. Nicht in dem Sinn, dass ich es vergessen hätte, sondern weil ich die beiden Ebenen trennen wollte. Also das erste ist, so sagen wir theologisch, die horizontale Dimension des Mahles. Freundschaft, Brüder, Schwestern.
Wenn der Hausvater das Brot in die Hand nimmt, bevor er es zerbricht, hebt er die Augen zum Himmel, sagt Dank, so heißt es bei Jesus immer. Wir kennen den Spruch, der lautet, gepriesen bist du Herr, unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Die Mahlgemeinschaft antwortet, Amen. Und jetzt macht das Brot die Runde, genauso beim Becher. Gepriesen bist du Herr, unser Gott, König der Welt, der du den Wein aus der Erde hervorbringst. Amen. Macht die Runde. Das heißt, der erst Angesprochene beim Festmahl ist Gott. Das jüdische Festmahl ist Liturgie, ist nicht nur eine menschliche Sache, natürlich auch, sondern steht im Angesichte Gottes. Wir werden beschenkt mit den Schöpfungsgaben Gottes. Wir stehen vor seinem Angesicht, wir sind Gast bei ihm. Und jetzt sagt Jesus, im kommenden Gottesreich werdet ihr Gott unmittelbar erfahren dürfen. Jetzt haben wir nur eine mittelbare Gotteserfahrung, im Wort, im Sakrament, im Gebet, wie immer, unmittelbar. Das nennen wir die vertikale Dimension. Zu Gott hin, Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen Gott erfahren, wie er ist. Und zwar nicht jeder privat, sondern wir als liebende Gemeinschaft. Das ist das Bild vom Reiche Gottes. Wir eine Schar von Brüdern und Schwestern vor Gottes Angesicht oder er in unserer Mitte und wir dürfen ihm begegnen, wie er ist. Das ist die großartige Hoffnungsvision, die Jesus von Nazareth uns vorgestellt hat.
Wir haben vom Mahl als Zeichen des Reiches Gottes gesprochen. Nach der Pause geht es weiter hier und wir sprechen über die Kirche und was sie mit dem Reich Gottes zu tun hat. Jetzt haben wir über das Mahl als Zeichen des Gottesreiches gesprochen, aber es gibt doch sicher noch andere Zeichen in der Verkündigung und Praxis Jesus, die man als Indiz für das Reich Gottes werten darf. Was sind das für Zeichen?
Ja.
Erzählen Sie uns davon.
Gerne. Es gibt zwei gleichgewichtige Zeichen, Handlungen und Worte Jesu für das Reich Gottes. Das ist Mahl, das haben wir besprochen. Das andere, das ebenfalls zum historischen Jesus gehört, sind die Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen. Was haben nun die Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen, so verstanden, mit dem Reich Gottes zu tun?
Sehr Wichtiges und Großes. Zum Reich Gottes gehört die Erwartung und die Hoffnung, dass Gott alles ganz und gut machen wird. Was Menschen zerbrochen haben, kittet er wieder. Was anfanghaft war, vollendet er. Was krank ist, macht er gesund. Und wenn nun Jesus Kranke heil macht, dann will er hinweisen auf das, was wir von Gott am Ende, wenn das Reich Gottes in Herrlichkeit anbricht, erwarten dürfen. Man könnte sich das erklären wie bei einer Illustrierten. Da gibt es ein Bild, das ist vieldeutig. Es sei denn, man kennt die Personen, meistens aber nicht. Wenn aber unten ein Text steht, dann deutet er dieses Bild. So könnte ich sagen, eine Krankenheilung oder eine Dämonenaustreibung ist das Bild und das deutende Wort heißt, genaht hat sich das Reich Gottes. Wenn also Jesus einen Kranken heil macht, dann sagt er, so wie ich jetzt diesen Kranken heil mache, oder in dieser schönen Formulierung, wenn ich einen Menschen mit dem Finger Gottes heil mache, dann ist das Reich Gottes für diesen Augenblick schon angebrochen. Das heißt natürlich nicht, dass dieser Mensch schon im vollendeten Reich Gottes lebt, denn auch der wird ja wieder krank und stirbt. Und dazu kommt noch, dass Jesus ja längst nicht alle Kranken geheilt hat. Das waren punktuelle Zeichenhandlungen für die Tatsache, dass Gott im kommenden Gottesreich alles ganz und gut und heil machen wird.
Lord, Fatima oder bei Heilungsgottesdiensten, ist das dann das Gleiche? Ist das vergleichbar, was da passiert? Oder handelt es sich heutzutage um etwas anderes?
Nehme es an, dass es ganz ähnlich ist. Wenn ein Mensch nach Lourdes kommt oder Fatima oder zu einem ernsthaften Heilungsgottesdienst, dann wäre eigentlich das Ziel, und das wird bei vielen ja auch erreicht, dass sie von innen her heil werden. Und dann kann dieser Heilungsprozess sich fortsetzen. Und selbst wenn Menschen nicht körperlich heil werden, hat sich trotzdem in den allermeisten Fällen etwas in ihnen verändert, dass sie nämlich zu ihrer Krankheit ganz anders stehen und sie zu tragen vermögen. Auch da ist also Heilung im Inneren des Menschen erfolgt.
Eine Frage zum Abschluss. Können wir eigentlich mithelfen, dass das Reich Gottes kommt? Können wir diesen Prozess sogar beschleunigen? Wie sehen Sie das?
Also beschleunigen sicher nicht. Wir brauchen und dürfen Gott nicht auf die Sprünge helfen. Der Tag und die Stunde, wann das Reich Gottes in Herrlichkeit anbricht, ist und bleibt Sache Gottes. Aber was anderes können wir tun? Wenn wir unsere Welt, Familie, Gesellschaft, die Arbeitswelt, den Kulturbetrieb und das Amüsement und was immer, sogar das Fernsehen, nach dem Evangelium gestalten, dann geben wir so viel positive Signale vom Evangelium her hinein, dass Menschen in der Lage sind, immer wieder etwas von der Schönheit des kommenden Gottesreiches zu erahnen, und dann wird die Freude in ihrem Herzen auf das kommende Gottesreich nicht erlöschen.
Danke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe Freude dabei, über das Reich Gottes zu reden, und ich freue mich auf das Anbrechen des Reiches Gottes. Ich sehe Sie wieder in einer Woche zur gleichen Zeit hier. Tschüss.